Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk Between the Towers. Ich bin Dennis, ich freue mich heute wieder als Host dabei zu sein. Und wir haben es lange nicht getan, aber es ist wieder Zeit. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, weil der Hype, der ebbt einfach nicht ab. Er ist wahrscheinlich so groß wie nach wie vor. Und auch die Auswirkungen, die von künstlicher Intelligenz ausgehen, werden stark diskutiert, welche Regulatorik nötig ist und vieles weitere. Aber diese Woche gucken wir uns mal ein Thema an, was auch für uns sehr wichtig ist, nämlich Innovationsmanagement und welche Rolle künstliche Intelligenz da eigentlich spielen kann. Und mit mir hier zusammen im Podcast-Studio, also im virtuellen Studio, sitzt heute Sarah. Sarah, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, Dennis, ich freue mich auch. Wir haben uns ja die letzten zwei Folgen schon mit dem Thema Innovation beschäftigt. Insofern freue ich mich sehr, dass wir das Ganze jetzt mit einem sehr, sehr aktuellen Thema wie KI verknüpfen. Und bin schon ganz gespannt, was unser Gast uns die nächsten 30 Minuten so erzählen wird.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben ja zum Beispiel in einer Folge über Twin Innovation gesprochen. Vielleicht hat die künstliche Intelligenz ja tausende Ideen, die wir noch nicht haben oder auf die wir so nicht kommen. Und ob das der Fall ist und wie wir vielleicht auch KI nutzen können und was für Learnings für uns dabei heute rausspringen, das wird uns heute Christian beantworten. Christian, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, danke Sarah und danke Dennis für eure Einladung. Freue mich sehr.
Ja, Christian, bevor wir gleich einsteigen, kurzer Disclaimer, du bist natürlich ein wirklicher Podcast-Gast und kein ChatGPT oder KI-generiertes Tool. Ja. aber, und das haben wir im Vorgespräch schon besprochen, ihr habt da auch Erfahrungen gemacht und stell dich einfach mal gerne vor. Aber als kleiner Spoiler, ihr habt schon mal einen Podcast mit ChatGPT voraufgenommen.
Ja, das ist richtig. Also nochmal vielen Dank, ne, für die Einladung. Ich bin Chris. Können gern Chris zu mir sagen, statt Christian. Ja, Christian haben meine Eltern immer gesagt, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Deswegen Chris, kürzer, einfacher. Ja, ich bin seit ein paar Jahren jetzt der CEO von Itonix. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Ich habe im Bereich künstliche Intelligenz und Innovation promoviert. Das war aber noch lange, bevor ChatGPT dann wirklich ein Ding war. Also ich konnte so ein bisschen den Einblick sehen, auch in das Thema ja, Algorithmen, Anwendbarkeit, noch bevor es wirklich diese Conversational Interfaces gab. Und ja, du hast recht, wir haben auch einen Podcast rund um das Thema Innovation, ganz verschiedene Gäste da und wir hatten auch mal ChatGPT als Gast. Relativ einfach, wir haben dem einen ganz bestimmten Kommunikationsstil mitgegeben und haben dann einfach einen Fragekatalog entwickelt und gesagt, so, jetzt sprechen wir mal, haben dann Voice-Over drüber gelegt und die primäre Frage von dieser Episode war, wird eine KI eigentlich kreative Jobs zuerst ersetzen? Und die Antwort, die ich darauf bekommen habe, die war doch sehr spannend.
Ich würde mal sagen, für alle, die jetzt neugierig sind, vielleicht verlinken wir deine Podcast-Episode ja einfach bei uns in den Shownotes. Also wen das interessiert, der kann dann da im Nachgang in unseren Podcast mal reinhören. Chris, dann würde ich sagen, legen wir doch direkt mal inhaltlich los. Wir beschäftigen uns bei Neosphere ja selbst mit dem ganzen Thema Venture Building, Innovation und stellen uns hier natürlich auch immer wieder die Frage, wie entwickelt man sowas eigentlich am besten? Welche Prozesse stehen da dahinter? Welche Innovationsstufen gibt es eigentlich? Insofern da meine allererste Frage an dich. Was denkst du, welche Stufen gibt es im Innovationsprozess und in welcher Reihenfolge macht das Ganze eigentlich am meisten Sinn?
Und vielleicht auch, wo unterstützt ihr mit Itonix? Weil du hast ja jetzt noch gar nicht so viel zu Itonix gesagt, aber vielleicht kannst du da den Bogen dann ganz gut schließen.
Ich kann natürlich einen kurzen Werbeblock machen, klar. Gehen wir erstmal zu den Stufen. Ja. Also wir verstehen den gesamten Innovationsprozess relativ umfassend. Vielleicht, weiß ich nicht, umfassender als der ein oder andere. Das kommt immer ganz drauf an. Wir teilen den in drei größere Stufen ein. Die erste Stufe, die nennen wir Where to Play. Also wo möchten wir eigentlich spielen? Da geht es relativ stark um das Thema Vorausschau. Also wir möchten in dieser Stufe, in Where to Play, möchten wir verstehen, was sind denn die Auswirkungen von Trends und Technologien auf das Geschäft oder auf die Kunden. Und wir möchten es möglichst frühzeitig verstehen, damit wir eben auch möglichst frühzeitig Innovationschancen erkennen können und den nächsten Schritt dann ausarbeiten können. Hat sehr viel mit strategischer Vorausschau zu tun, Corporate Foresight, Continuous Foresight, das sind da die Schlagworte. Und an sich ist ja eine eigene Disziplin, die sich in den letzten Jahren aber entwickelt hat von, ich mache einmal im Jahr oder einmal pro 5 Jahren eine große Foresight-Studie, also riesige Szenarienstudie, hin zu einem Modell, das eher kontinuierliche Vorausschau benötigt. Warum? Klar, weil sich alles einfach immer viel schneller bewegt. Ne? Es verändert sich alles immer schneller, Technologie, aber auch Kundenbedürfnisse. Das heißt, im ersten Bereich geht es darum, Continuous Foresight und eben Where to Play, wo möchten wir eigentlich spielen in der Zukunft, und dann Innovationschancen und Innovationsfelder ausarbeiten. Die zweite Stufe, die ist bei uns How to Win. Da ist die Leitfrage, was sind denn die besten Wetten oder die besten Investments, die wir eigentlich treffen können, um diese Chancen dann zu realisieren. Und da gibt es ganz viele Methoden und Tools in der Toolbox. Das reicht von ganz klassischen Themen wie Ideenkampagnen, Startup-Scouting, Partnerschaften schließen, klassische Make-or-Buy-Entscheidungen, je nach Kompetenzprofil, je nach dem, wo man steht. Und am Ende von dieser zweiten Phase komme ich eben zu einem hoffentlich recht ausgeprägten, aber auch ausgewogenen Portfolio an Möglichkeiten, an Innovationsmöglichkeiten, die ich dann zur Umsetzung bringen kann. Und die dritte Stufe, What to Execute, beschäftigt sich damit der Frage, wann muss was von wem wie eigentlich umgesetzt werden, um dann die Ziele zu erreichen, also was die Innovationsziele auch immer sind. Die können ja sehr vielfältig sein, von ich möchte einen Teil des Wachstums damit bedienen, bis hin zu ich möchte eher im Thema Marketing und PR was machen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ziele. Und da geht es dann um Portfolios, um Programme, um Initiativen, um Roadmaps, insbesondere bei beispielsweise Bankenkunden, die wir haben, um Digitalisierungsroadmaps. Und die Projekte an sich, die werden dann zumindest in unserer Welt typischerweise woanders gemanagt, auch in anderen Tools gemanagt, MS Projects, Asana, Jira, was man da so hat. Und die drei Bereiche, die gehen Hand in Hand. Also Where to Play, How to Win, What to Execute, gehen Hand in Hand. Das ist durchaus kein linearer Prozess, wie man sich das manchmal vorstellt, dann von Trend hin zur Execution. Aber mal plastisch und exemplarisch dargestellt werden das die drei Stufen, die wir durchlaufen.
Ja, sehr spannend. In Vorbereitung auf den Podcast habe ich ja verschiedene Dinge mich eingelesen und war immer überrascht, wie große Unterschiede es doch da gibt, welche Stufen da genannt werden, sei es in der Wissenschaft, sei es von Beratungen. Umso spannend, dass ihr drei Stufen habt, weil manchmal gab es zwei, einfach nur Ideenfindung und Ideenausarbeitung. Manchmal gab es dann viel mehr, vier, fünf. So, ihr habt jetzt aber diese drei Stufen. Und wenn wir bei euren drei Stufen bleiben und du darauf blickst, wo kann denn künstliche Intelligenz da was machen? Und was sind das genau für Dinge, die künstliche Intelligenz da ändern kann? Und hast du vielleicht auch schon konkrete Beispiele von Kunden von euch, natürlich nicht namentlich genannt, aber was da zum Beispiel dann geändert wird durch künstliche Intelligenz?
Ja, gerne. Also vielleicht mal vorab, ich denke, das, was wir heute sehen, das ist der Anfang vom Ende des Innovationstheaters. Da stehen wir. Ich denke, dass sich zukünftig die Spreu sehr stark vom Weizen trennen wird. Also diejenigen, die wirklich auf die nächste Kurve aufspringen, trennen sich von denjenigen, die eben nur sagen, dass sie es tun. Und ganz generell, was eben künstliche Intelligenz für Innovation und auch für das Innovationsmanagement betrifft, speziell den Managementteil auch, ich denke einfach, dass die Art, wie wir mit Software in der Zukunft interagieren, sich nachhaltig verändern wird. Denkt nur einfach an euch selbst, ne? Was ist wirklich convenient, wie baut sich heute schon die Nutzung von Software in euren Alltag ein, was nutzt ihr heute und was nutzt ihr auch nicht. Und wie künstliche Intelligenz in diesem Prozess helfen kann, da gibt es gute Beispiele von Kunden, aber auch aus der Forschung. Ich kann keine Namen nennen, aber ich kann entsprechende Industrien nennen oder auch Beispiele. Gerade im ersten Bereich, in dem Thema Where to Play, den wir ja ganz bewusst der Ideenfindung voraussetzen, beziehungsweise voranstellen. Denn ja, Geschwindigkeit ist das eine, aber eigentlich geht es ja um Velocity, also Geschwindigkeit und Richtung. Ich kann natürlich mit wahnsinniger Geschwindigkeit Innovationen entwickeln und dabei dann mit 500 km/h gegen die Wand fahren, weil ich überhaupt in die falsche Richtung laufe. Wunderbar, ich war ganz schnell, bin komplett die falsche Richtung gelaufen. Ich kann aber auch in die richtige Richtung laufen und viel zu langsam sein. Das heißt, ich brauche eigentlich Velocity, ich brauche Geschwindigkeit und Richtung und nicht nur eben die Geschwindigkeit. Und hier kann künstliche Intelligenz heute schon sehr stark unterstützen, insbesondere beim Erkennen von Trends, beim Verstehen von Marktbewegungen, bei der Konkurrenzbeobachtung. Also wir haben beispielsweise bei uns eine KI in der Entwicklung und auch bei einigen Kunden schon im Einsatz. Die verhält sich ein wenig wie ein Bot, wie ein virtueller Assistent, der Themen, für die du dich interessierst oder die du auf deinem Trend- und Technologieradar beobachten möchtest, eben für dich proaktiv beobachtet. Wie gesagt, das geht über Trendradare, das geht über Technologieradare, du kannst genauso Wettbewerbsradare anlegen. Und der große Vorteil ist, dass die Informationsmenge, die Informationsflut, die hier zu beobachten ist, quasi für eine KI ist das gar nichts. Ja, das heißt, die kann da die Daten der letzten ein Jahre, zwei Jahre oder auch ein Wochen, zwei Wochen, wenn man es eben kurzfristiger haben möchte, scannen, analysieren. Wir als Atonic sammeln die ganzen Daten für dich in einem Data Lake. Ein Layer der künstlichen Intelligenz darüber kann dann eben da schauen, okay, ich fasse dir das zusammen. Was ist letzte Woche passiert? Was ist besonders wichtig? Wo gab es vielleicht Überraschungen? Wo gab es Informationen, die dich eigentlich interessieren sollte? Um diese oft diskutierte Signal-to-Noise-Ratio einfach wahnsinnig stark zu verbessern. Das heißt, ich nutze das selber. Ich bekomme quasi jeden Montagvormittag eine E-Mail in mein Postfach, wo drin steht, was ich eben wissen sollte für diese Woche. Was ist letzte Woche so passiert? Das ist das eine. Das funktioniert in diesem Bereich Word2Play ganz gut. Ein zweiter Bereich, der tatsächlich immer spannender wird, ist das Generieren von Ideen. Und das Interessante daran ist, wir haben es getestet. Also wir haben es in mehreren Instanzen getestet, aber kürzlich hatten wir ein etwas größeres Innovationsprogramm mit einem großen Konzern, großer Konzernkunde von uns. Groß heißt in diesem Fall so knapp 40 Milliarden Umsatz. Wir haben die KI gegen den Menschen antreten lassen, und zwar ohne, dass der Mensch was wusste davon. Ganz einfach. Wir haben einfach so getan, als wären das Mitarbeiterprofile in der Software, die haben wir angelegt, wir haben ein Bild generiert, wir haben den Namen gegeben, irgendeine E-Mail-Adresse, die zwar nicht existiert hat, aber die sah halt dann so aus wie eine normale E-Mail-Adresse, und über diese Profile Ideen eingereicht zu dem Ideenwettbewerb und dann bis zur Konzeptphase weitergebracht. Und im Ergebnis, 2 der 3 Innovationskonzepte, die heute umgesetzt werden, kamen von der KI. Die kamen nicht von Menschen. Und keiner hat es gewusst. Ja, erst am Ende haben wir es aufgelöst. Also okay, die Eigentümer, also die Organisatoren der Innovationskampagne, die waren eingeweiht, aber die ganzen Jury war nicht eingeweiht und eben die Mitarbeiter entsprechend auch nicht. Das heißt, das war so fast ein blinder Test. Und das ging aber eben weit über ChatGPT hinaus. Ne? Also es braucht schon Kontext. Es war eine speziell angepasste Version der KI, da war mehr Informationen dabei, da war branchenspezifische Informationen dabei, eben Kontext, damit die Qualität sich wirklich rasant verbessert. Und es gibt auch wissenschaftliche Forschung dazu. Es gibt ja beispielsweise diesen, der heißt Torrens Test of Creative Thinking. Der wurde mit GPT-4 schon durchgeführt als Beispiel. Und in diesem Test schafft es GPT-4 mittlerweile 99% der Menschen in diesem Kreativitätstest out zu performen. Und zwar schon heute. Und dabei sind wir noch ganz am Anfang. Das ist also durchaus interessant.
Ich hätte da direkt mal eine Zwischenfrage. Wir haben uns in unserer letzten Episode ja auch damit beschäftigt, inwiefern wir als Menschen Innovationen überhaupt annehmen oder eben auch nicht. Wie haben denn die Mitarbeitenden darauf reagiert, als sie erfahren haben, dass 2 von 3 Ideen jetzt tatsächlich von der KI kamen und gar nicht von echten Kolleginnen und Kollegen?
Tolle Frage. Also ich glaube, die allererste Reaktion, die war, who is the boss now? Das war's. Das heißt, ich meine, wenn man sich das mal überlegt, ne, das Revolutionärste, was ja im Moment passiert, ist eben, dass Algorithmen, in dem Fall jetzt so eine KI, Dinge, die uns wichtig sind oder Dinge, von denen wir glaubten, dass wir besser sind, übertrifft. Nicht in jedem Bereich. Das ist vollkommen klar. Ich meine, wie gesagt, wir sind ganz am Anfang und ich möchte hier auch keine dystopischen oder sonst welchen Szenarien aufzeichnen. Darum geht das überhaupt gar nicht. Da komme ich aber gleich nochmal dazu. Aber Fakt ist nun mal, in manchen Bereichen sind sie heute schon besser. Es gibt standardisierte Kreativitätstests, in denen sie besser sind. Aber ich meine, Sarah, du hast recht, niemand möchte von einer Maschine outsmartet werden heutzutage. Das ist irgendwie auch klar. Dabei denke ich, das ist die falsche Denkweise. Na, also wie denkt ein Unternehmer? Ein Unternehmer denkt, wer kann was besser als ich? Und dann stellt er ihn oder diejenigen eben ein, weil die können was besser als ich. Und was Gleiches sollte hier auch gelten. Also es geht nicht um menschliches Ego, was aber eben dann die erste Reaktion war, sondern es geht um echten Fortschritt. Und wenn ich hier ein Werkzeug an der Hand habe, mit dem ich eben den Fortschritt schneller und in eine richtige Richtung, also Velocity, bringen kann, dann würde ich mich doch eher freuen, so ein Werkzeug nutzen zu können, als mich in meinem Ego gekränkt zu fühlen. Insofern, ja, es war zuerst das gekränkte Ego. Who is the boss now? Aber ich denke mittlerweile, dass gerade in dieser, also eine Firma, die trotz ihrer Größe wirklich wahnsinnig offen gegenüber Veränderungen und Transformation ist, weil sie wissen, dass sie sich bewegen müssen. Und ich glaube, die nutzen dieses und ähnliche Tools mittlerweile immer häufiger in ihrem eigenen Alltag.
Ich glaube, da knüpft die nächste Frage ganz gut an. Wir beschäftigen uns hier auch ganz, ganz viel mit dem Thema Digitalisierung, mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben an vielen Stellen den Eindruck, dass gerade mittelständische Unternehmen alleine was Digitalisierung angeht, noch ziemlich in den Kinderschuhen stecken. Da wird noch ausgedruckt, da wird im Zweifel auch noch gefaxt. Und jetzt reden wir hier heute über künstliche Intelligenz. Also es ist gefühlt, da ist zwischen Fax und KI liegt ja ganz, ganz viel, was noch passieren muss. Und ich glaube, dass wir uns hier vielleicht auch manchmal in einer Bubble bewegen, in der wir Innovation als was ganz Tolles und ein Stück weit vielleicht auch als was Selbstverständliches wahrnehmen, was Zukunft braucht, um unsere Zukunft auch sinnvoll zu gestalten. Aber an vielen Ecken und Enden sieht das eben ganz anders aus. Deswegen, wie schätzt du das denn ein? Was glaubst du, wie viele Unternehmen nutzen KI aktuell im Innovationsprozess?
Also ich glaube, was du sagst, könnte treffender nicht sein über die Bubble. Einige Mitglieder aus meiner Familie arbeiten zum Beispiel in sozialen Berufen, also sei es im Krankenhaus, sei es vielleicht für die Kinderbetreuung. Dann gibt es Leute, die arbeiten auf dem Bau. Also wichtige Berufe, ohne die wir, glaube ich, die Grundpfeiler unserer Gesellschaft nicht aufrechterhalten könnten, mal ganz abgesehen davon. Wenn man sich mit denen über künstliche Intelligenz unterhält, das ist dann klar, natürlich, alles ganz schön, aber ich muss halt trotzdem im Krankenhaus die Pflege meiner Patienten sicherstellen. Ich muss trotzdem meinen Kindern in der Mittagsbetreuung soziale Kompetenzen beibringen. Und ich muss halt trotzdem, wenn ich hier Neubau bauen möchte, irgendwie das ganze Zeug anrühren und mich auf den Bau schleppen, also die ganzen Materialien auf den Bau schleppen und da entsprechend auch handwerklich arbeiten. Das ist eine komplett andere Bubble. Also vollkommen richtig, wir sprechen hier über einen ganz speziellen Bereich. White-Color-Worker, Blue-Color-Worker, da gibt es ja dann die verschiedensten Unterscheidungen davon. Das ist vollkommen richtig. Und was die Anzahl der Unternehmen betrifft, die KI für das Innovationsmanagement einsetzen, ich denke, die steigt stetig, aber es ist keineswegs bisher im Mainstream angekommen. Da gibt es verschiedene Hemmnisse dafür, über die können wir auch kurz sprechen, wenn ihr möchtet. Aber das ist wie mit jeder technologischen Revolution oder vielleicht auch Disruption. Die Frage ist halt, haben wir den Kipppunkt schon erreicht oder nicht? Das weißt du im Nachhinein immer. Erst, weil du es danach sehen kannst. Aber ja, die Zahl, es ist nicht im Mainstream angekannt, aber Fakt ist eben auch, man kann es von den Zahlen ablesen. Diejenigen, die das heute schon nutzen, die haben einen massiven Geschwindigkeitsvorteil und in manchen Fällen sogar einen massiven Qualitätsvorteil.
Ich bin ja zu Hause auch gewohnt, immer ein bisschen aus meiner Bubble rausgeholt zu werden, da viele meiner bekannten Freunde gar nicht in unserer Branche tätig sind, auch Lehrer, Lehrerinnen. Das Einzige, was ich immer von Lehrer, Lehrerinnen höre, ist, dass sie gerne eine KI hätten, die die ganzen Klassenarbeiten korrigiert. Also die wären ganz froh, wenn da ein bisschen Tätigkeit abgenommen wird. Und das finde ich eigentlich auch relativ spannend, weil ich war jetzt nicht dabei, als die ersten Waschmaschinen salonfähig wurden und andere Sachen, aber damals, es fällt in der Retrospektive schwer, sich vorzustellen, dass die Menschen damals nicht dankbar waren, dass Maschinen sozusagen die Arbeit abgenommen haben, selber Wäsche zu machen oder zu spülen und dergleichen. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, da ist es bedrohlich und angsteinflößend, wenn eine künstliche Intelligenz oder Maschinen unsere Wissensarbeit abnehmen, weil wir, glaube ich, immer dachten, dass das irgendwas ist, was Maschinen nicht irgendwann besser können. Und jetzt passiert das. Aber ich glaube, wir haben auch früher gesehen bei anderen Berufen, dass trotzdem neue Möglichkeiten, neue Berufe geschaffen wurden. Also sind wir mal gespannt, was da kommt. Aber das war jetzt ein weiter Kreis, den ich da gedreht habe, um die Frage zu stellen. Christian, du hast ja selber schon gesagt, dass es Hemmnisse gibt bei der Einführung. Welche siehst du denn da oder was hält Unternehmen noch zurück? Ist es irgendwie Datenangst, noch nicht so der richtige Umgang, fehlendes Wissen? Was gibt es da für Gründe?
Ich denke, den Bogen, den du geschlagen hast, der ist gar nicht so groß. Wann empfindet man denn etwas als bedrohlich? Eigentlich ja dann, wenn es einen selber betrifft. Oder betreffen könnte, wenn es Potenzial hat, sonst nicht. Das heißt, ich glaube, die Situation heute ist kein bisschen anders, als sie es früher war. Pony Express. Sobald sobald Telegram irgendwie erfunden worden ist, war der Pony Express tot. Hat den einen oder anderen eben betroffen. Den Nutzer nicht, aber den Pony Express sehr wohl. Die hatten wahrscheinlich sehr wohl Angst davor. Ablehnung. Digitale Navigation und Kartensysteme. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir in den Urlaub gefahren sind, als Familie, meine Eltern, mein Vater ist gefahren, meine Mutter auf dem Beifahrersitz, wir haben hinten genervt. Und meine Mutter, große Straßenkarte auf dem Schoß, hektisch vor der Ausfahrt vor Kroatien nochmal schnell geblättert, mein Vater 3 Nächte vorher sich im größten Stress irgendwie eine DIN A4-Seite an möglichen Abzweigungen auf der Autobahn runtergeschrieben, nur um es dann so hässlich zu schreiben, dass man es nicht lesen kann und doch die Karte im Auto auspacken muss. Also sowas halt, ne? So. Und sobald aber das erste TomTom-Navi oder das erste digitale Navi da war, vorbei. Als Benutzer von diesem neuen Werkzeug, von dem Tool, hast du dich nicht bedroht gefühlt, weil es nicht deinen Beruf oder dein Lebenseinkommen oder das, wo du glaubst, wo du gut warst, bedroht hat. Also mein Vater hat sicherlich nicht geglaubt, dass er gut ist im Navigieren. So, und deswegen kein Problem. Heute ist die Situation so, nur natürlich viel breiter. Wissensarbeiter gibt es heute sehr viele. Und diejenigen, die das betrifft, die fühlen sich bedroht. Und da sind wir genau bei dem Hemmnis, das hatte ich vorhin schon einmal angesprochen, nämlich, ich glaube, eins der größten ist Fear of Loss of Control. Ich weiß nicht, wie man das im Deutschen gut sagt, aber ne, who is the boss now? Das ist es. Und ja, eben, ich hatte es erwähnt, ja, niemand möchte von einer Maschine outsmartet werden. Das sehen wir aber. Wir sehen, dass wir eben in einigen Bereichen nicht so gut sind, wie wir vielleicht dachten. Wir wissen genauso gut, dass wir noch am Anfang der Entwicklung sind und wenn wir 5 oder 10 Jahre in die Zukunft denken, dass sie wahrscheinlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, technologische Möglichkeiten haben werden als heute. Und die Frage ist, wie denkt man darüber? Ist es Angst oder ist es ein Werkzeug?
Chris, ich habe da nochmal eine Nachfrage. Und zwar, wir haben jetzt schon viel über künstliche Intelligenz, KI geredet und auch speziell über DALL-E, ChatGPT. Und ich war vor kurzem auf einer AI-Veranstaltung. Und ja, der häufigste Satz, der da gesagt wurde, war eigentlich, ja, wenn man sich länger mit künstlicher Intelligenz beschäftigt hat, dann war das irgendwann klar, dass das passieren würde. Es hat mich groß überrascht. Und in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mich manchmal auch gefragt, ja, ist jetzt der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Innovationsmanagement, ist das überhaupt so neu? Was haben die ganzen Generative AI Tools da eigentlich verändert? Und war das auch etwas, was ihr schon seit Jahren kommen habt, sehen, dass sowas kommt?
Gute Frage. Also ich habe mich in meiner Promotion, die jetzt schon ein paar Jahre her ist, habe ich mich ja sehr intensiv mit dem Thema künstliche Intelligenz für Innovationsprozesse oder eben das Innovationsmanagement beschäftigt. Und der Unterschied an meiner Promotion und dem, was heute möglich ist, ist im Endeffekt der Zugang zu solchen Modellen. Das ist, was sich verändert hat. Also selbst während meiner Promotion gab es schon GPT-Modelle. Es gab jetzt nicht das 4er und es gab auch nicht die 3.5. Und es gab auch nicht die Modelle von Google und Facebook, jedenfalls nicht die, die sie demnächst veröffentlichen möchten. Die eine große Veränderung, die aber stattgefunden habe, ist im Endeffekt, so banal es auch klingt, ist dieses Interface. Dieses User-Interface und natürlich, klar, die eigentliche Arbeit in der Skalierung dahinter. Ne? Aber die Zugänglichkeit, den Zugang zu schaffen zu einer solchen Technologie, das war davor eben solchen Leuten wie, weiß ich nicht, mir vorbehalten, die irgendwie da auf Kommandozeile mit solchen Modellen arbeiten können, die vielleicht auch, weiß ich nicht, die Möglichkeiten des Funding, wie ich es in meinem Fall hatte, von der Universität hatten, um mit solchen Modellen rumspielen zu dürfen und zu verstehen, was die eigentlich schon können und was die auch nicht können. Ich gebe dir aber recht, Dennis, also wenn man sich damit beschäftigt hat, nur war es eben einer kleineren Gruppe von Menschen damals einfach aufgrund des Zugangs und des technologischen Wissens möglich, dann ist es heute keine Überraschung. Was, glaube ich, immer wieder überraschend ist, ist die Geschwindigkeit, in der die Verbesserung stattfindet. Das überrascht. Und wenn man versteht, wie solche Modelle heute schon eingesetzt werden können, um Softwarecode zu schreiben, um Softwarecode zu verbessern oder auch um Vorschläge zu machen, wie Modelle zukünftig besser trainiert werden können, dann kann man, glaube ich, heute nur erahnen, wie sich die Geschwindigkeit in der nächsten Dekade weiter verändern wird.
Wir schauen hier auch immer mal ganz gerne auf Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Also ich erinnere mich an eine Folge, da ging es um Embedded Payments, da haben wir das auch gemacht. Und ich glaube, damals war unser Resümee, dass die skandinavischen Länder uns da bei weitem überholt haben und schon an einer ganz anderen Stelle sind als wir. Nun bist du ja Mitglied des KI-Bundesverbandes. Für alle, die das noch nicht gehört haben, das ist Deutschlands größtes Netzwerk für künstliche Intelligenz. Das heißt, du kriegst relativ viel mit, deutlich mehr wahrscheinlich als wir alle, die nicht so intensiv in dieses Thema eingebunden sind. Insofern würde mich das sehr interessieren, wie du die Lage in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern beurteilst. Stehen wir da gut da oder würdest du sagen, naja, ehrlicherweise, da ist ganz schön viel Potenzial und da muss ich auch vielleicht auf politischer Ebene oder eben auch in den Unternehmen noch ordentlich was tun, damit wir da den Anschluss zu anderen Ländern und anderen Unternehmen nicht verlieren?
Ich habe dazu eine sehr klare Meinung und deswegen auch Disclaimer, es ist meine Meinung. Ich habe mich mal gefragt, Deutschland hat ja wirklich immer noch und auch in der Vergangenheit ja wirklich die besten Ingenieure der Welt. Lange Zeit war das ja so, also von KUKA-Robotern, die wir dann irgendwann verkauft haben, aber egal, ne, bis hin zu Automobil, in der Physik, überall. Wirklich Deutschland, diese Ingenuity aus Deutschland, diese Forschung und Entwicklung, die langen Jahre und die Präzision, man spricht in Deutschland ja auch zum Beispiel gerne vom Spaltmaß bei den Autos und so weiter. Also da sind wir ja wirklich, waren wir zumindest auch bisher wirklich ja Weltmeister. Jetzt spricht man ja auch vom Software Engineering. Das heißt, die Brücke zu schlagen zwischen Ingenieur für Software, eben ein Software-Ingenieur oder dem generellen Ingenieur, wie groß kann die Brücke denn da eigentlich sein? Ich habe mich lange gefragt, warum sind wir dann eigentlich nicht Software-Weltmeister? Und ich glaube, die Antwort ist so einfach wie banal, wie auch logisch. Der Unterschied ist, diese neue Welt, sage ich schon, also diese existierende Welt, die Welt, die aus Software besteht. Software ist ein Moving Target. Und das ist der Unterschied. Das heißt, wo wir extrem gut sind, ist im, stellt euch das so vor, da steht irgendwo, weiß ich nicht, ein Sniper hinterm Busch und da hat ein Ziel. So. Und es gibt eben verschiedene, dieses Ziel bewegt sich aber. Das heißt, der deutsche Ingenieur, der würde jetzt Pläne auspacken, der überlegt sich jetzt eben ganz lange, alles klar, also für die Windrichtung hier. Und überhaupt, ach ja, ich muss ja noch mein hier muss ja noch putzen und ah, meine Brille ist schmutzig und das Visier und überhaupt. Und bis wir quasi die Planung durchhaben und quasi unsere beste Chance absetzen wollen, ist das Ziel schon ganz woanders. Und wir schießen komplett in die falsche Richtung. Velocity, Speed und Richtung. Und andere Länder machen es eben anders. Die knallen einfach drauf los und irgendwas treffen sie. Das ist jetzt für viele Unternehmen, wenn man das in der Gesamtheit betrachtet, für einzelne Unternehmen vielleicht schlecht, weil hohes Risiko und viel geht daneben. Aber gesamtwirtschaftlich betrachtet, irgendwann triffst du. Und du triffst eben viel schneller. Das heißt, während wir eben wirklich wahnsinnig gut sind in unserer Ingenieursleistung, die exakte Planung, die exakte Berechnung, gibt es andere, die machen einfach. Und wie gesagt, da fällt viel ab. Viel, was nicht funktioniert. Aber in der Gesamtsumme funktioniert es dann eben doch. Vor allem, wenn man dann auch noch Geld wie verrückt draufschmeißt. Das Ergebnis ist quasi dann relativ klar. Das ist der Unterschied. Software ist ein Moving Target. In der Vergangenheit war das nicht der Fall. Viele Industrien, in denen wir groß geworden sind, auch die Stahlindustrie, die Automobilindustrie, die war lang nicht so profitabel, lange nicht so ein dynamisches Moving Target wie heute in Software. Und da sind wir nicht so gut.
War das jetzt eine versteckte Kritik auch an der Regulatorik in Deutschland oder Europa, dass wir oft Sachen eingrenzen, bevor sie wirklich spruchreif sind?
Ja.
Ja, okay. Gut, dann habe ich das ja richtig verstanden. Ja, weil eine Gegenthese, die ich manchmal gelesen habe, ist, dass in bestimmten Bereichen, und da würde ich jetzt gern einfach mal deine Meinung zuhören, ist es so, dass die Chinesen zum Beispiel setzt viel auf Standardisierung in bestimmten Bereichen. Und dann werden da solche Standards, also so wie wir jetzt als DIN kennen, wenn solche Standards etabliert, dass, weil diese Verbreitung dieses Produkts oder dieses Services so groß ist, dass sich andere Unternehmen oder auch China nahestehende Länder dem anpassen und dann quasi dadurch ein eigener Standard geschaffen wird, an den andere sich entweder anschließen können oder nicht. Ist das nicht eigentlich die Gegenthese dazu, dass man auch gucken muss, was für Standards man erst schafft?
Also ich weiß gar nicht, ob das muss gar keine Gegenthese sein. Also Standards, natürlich, selbstverständlich. Zwischen Standards und Regulatorik gibt es, denke ich, einen Unterschied. Also das eine möchte ja Dinge eben skalieren und beschleunigen durch Standards. Also ich verstehe einen Standard als ein Agreement, an die sich eine Gruppe oder mehrere Gruppen halten. So machen wir Dinge. Dafür brauchst du Beständigkeit, zum Beispiel auch in der politischen Führung. Dafür brauchst du eben Langfristigkeit. Dafür brauchst du auch einen langfristigen Horizont in, nenn es wie du es willst, Vision, Mission, Plan, ist auch egal. Da brauchst du aber Beständigkeit und Langfristigkeit. Du brauchst eben eine Richtung. Wir sind wieder bei einem Thema Velocity. Du brauchst eben eine klare Richtung, die du auch eine ganze Zeit lang entsprechend mal durchziehst. Standards helfen natürlich dabei, ist ja in großen Unternehmen auch so, aber dann gibt es ja auch noch Bürokratie. Und ein Standard, eine Standard Operating Procedure beispielsweise, die kann, wenn sie sinnvoll ist, wenn sie, ich weiß nicht, wie die da ausgestaltet sind, aber wenn sie sinnvoll ist, natürlich eine Gruppe in dieselbe Richtung laufen lassen können und einen Konsensus darüber bilden, wie machen wir Dinge, wie packen wir Dinge an, was machen wir nicht. Regulatorik und Bürokratie sind aber eher nicht auf der Schaffensseite von Standards, sondern ich möchte etwas abwehren, ich möchte etwas verbieten. Da ist für mich der Unterschied zwischen einem Standard, der eben sehr gut funktionieren kann und etwas, was ich eigentlich verbieten möchte, oder eben die fünfte Korrekturschleife und Freigabeschleife für eine 1-Millionen-Förderung vom Bund.
Da würde ich gerne direkt einmal anknüpfen. Wir haben uns jetzt sowohl in diesem Podcast als auch in den letzten beiden damit beschäftigt, dass es dann doch sehr, sehr schwer ist, vielleicht auch dieses Umdenken in den eigenen Prozessen herbeizuführen. Also sei das, dass ich als Einzelperson eine neue Innovation, also neue Innovation, das schließt sich gegenseitig aus, eine Innovation annehme und auch im eigenen Alltag anwende, oder dass ich anfange, anders zu denken, andere Prozesse in meinem Arbeitsalltag zu integrieren. Ehrlicherweise, wenn du jetzt von unserem Status quo hier in Deutschland sprichst, klingt das für mich so, als müssten wir da das Ruder ordentlich rumreißen. Gerade auch die Art und Weise, wie wir an diese Themen rangehen und wie wir da am Ball bleiben möchten. Was glaubst du denn, wenn du mal einen Blick in die Glaskugel wirfst? Wo stehen wir da in 5 oder 10 Jahren? Und was muss vielleicht jetzt auch aus deiner Sicht dann passieren, dass wir dann nicht abgehängt sind in diesem Zeitraum, sondern eben weiter auch am Ball sind und weiterhin eine große Rolle spielen können im ganzen Thema Innovationsmanagement und in der Entwicklung neuer Innovationen?
Also wieder persönliche Meinung, aber ich glaube, wir haben alles dazu, was wir brauchen. Was wir, glaube ich, dazu benötigen, was wir einfach wieder aktivieren müssen, ist den Unternehmergeist, die Mut und die Courage, die wir mal hatten. Wir haben mit die wahrscheinlich schlauesten Köpfe, die wir bekommen können. Wir haben wahnsinnig renommierte, erfolgreiche und auch gut ausgestattete Forschungsunternehmen. Wir haben gute Universitäten. Wir haben willige Leute, jung wie alt, die das Einzige, was ein wenig fehlt, ist Courage und Mut. Diesen Unternehmergeist von früher, den wir mal hatten, auch mal Risiken einzugehen, die wir heute aus verschiedensten Gründen vielleicht nicht mehr eingehen wollen oder manchmal auch zermürbt werden von Strukturen, die es uns ein bisschen schwieriger machen. Denkt alleine an Startups und die Vorsteuerzahlungen, die sie alle treffen müssen, wenn sie im zweiten, dritten Jahr erfolgreich sind und Gewinne. Also es gibt einfach Hürden, die da sind. Denkt einfach an, einfach teure Abgaben, die es einfach für Unternehmer viel attraktiver macht, nicht in Deutschland zu gründen. Und es gibt eben Regionen auf der Welt, die sind so schlau, die verstehen das und die ziehen eben junge oder auch alte, es ist vollkommen egal, aber eher willige, mutige, mit Unternehmergeist ausgestattete Gründer an. Das wird bei denen auch nicht immer so bleiben. Das heißt, natürlich wird es Regionen der Welt geben, die irgendwann sagen, so und jetzt wunderbar, jetzt machen wir das Ganze anders. Aber die Frage ist, welche Signale setzen wir? Und wie gesagt, es gibt eben Regionen in der Welt, in der es sehr einfach ist zu gründen, in der quasi ein Startup nicht mit oder ein neues Unternehmen oder eine neue Idee mit Abgaben, mit Steuern, mit Hürden, sondern eher mit Möglichkeiten und Kapital ausgestattet wird. Jetzt, wenn ich als Unternehmer relativ nüchtern denke und sage, na, wo habe ich denn die größte Chance, mein Geschäft voranzubringen, dann wird es wahrscheinlich momentan nicht hier sein. Wir wissen aber, wie das gehen würde. Und wir haben auch die Leute dazu. Die Frage ist, bauen wir das Ganze so um und geben damit dem Ganzen eben einen Raum oder machen wir halt weiter wie bisher und dann werden diese Leute einfach woanders auf der Welt Fuß fassen. So einfach ist es.
Ja, so. Ich möchte mal ein bisschen wieder zurück zu unserem ursprünglichen Thema kommen, KI im Innovationsprozess. Wir haben jetzt sehr generisch uns KI und Innovation angeschaut. Aber Chris, was mich noch interessieren würde, künstliche Intelligenz, was wir vorhin auch gesagt, hatten ja noch so ein paar Problemchen, sei es jetzt Halluzinationen teilweise oder Bias. Wie geht man denn im Ideenfindungsprozess zum Beispiel damit um oder generell im Innovationsmanagement? Vielleicht eine andere Frage, was die KI ja ausspuckt, ist immer ja auch ein Produkt der Daten, mit denen sie gefüttert wurde. Und jetzt sind viele KIs mit einem Bild der Welt, so wie wir es momentan haben, gefüttert. Aber wie schafft man es dann oder wie schaffen wir es überhaupt, dass künstliche Intelligenz zum Beispiel Innovationen für Gruppen schafft, die momentan benachteiligt sind? Kann man das mit anhand der Bias, die wahrscheinlich in vielen Sachen inhärent ist, schaffen?
Die Bias-Diskussion, die ist tatsächlich sehr interessant. Auch hier hatte ich, ich habe mal gesprochen mit beispielsweise Claudia Pohlink, damals noch aus T-Labs, die sich sehr intensiv damit befasst hat. Eine gute Gesprächspartnerin, wenn es um Bias oder generell solche Probleme mit KI beispielsweise betrifft. Also kann ich nur empfehlen. Ja, also gehen wir es mal durch. Du hattest Ideenfindung angesprochen, ne? Bias in der Ideenfindung. Das ist eine gute Frage. Es gibt ja diese eine Richtung, die man einschlägt, und diese eine Richtung beschäftigt sich dann mit, okay, wie kriegen wir unsere Trainingsdaten zum Beispiel möglichst divers oder wie bekomme ich irgendwie Human Oversight damit rein? Bin ich mir nicht sicher, ob das die richtige Richtung ist. Und ja, ist es korrekt, dass eine künstliche Intelligenz irgendwie dann eben auch nur die Daten kennt, mit der sie gefüttert wurde oder mit der sie eben trainiert wurde, wie du meintest. Das stimmt bis zum heutigen Tage. Doch es gibt ja auch andere Datenquellen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn du eine künstliche Intelligenz trainiert hast, nehmen wir mal so einen Telekom-Operator her und der Telekom-Operator wurde beispielsweise trainiert mit Gesprächsdaten von Kunden, die anrufen im Kundensupport. Dieser Datensatz an sich ist ja inhärent gebiased, weil die meisten Kunden, die anrufen, eine schlechte Meinung haben oder zumindest sich beschweren. Die rufen ja nicht an und sagen, oh, hier Telekom, bester Laden der Welt, Wahnsinn, ich möchte gerne mehr kaufen. So, das heißt, ne, so inhärent in diesen ganzen Gesprächsprotokollen, Daten und so weiter befinden sich ja schon Annahmen, Gefühle der Menschen, Probleme und so weiter. Und gleichzeitig hast du dann auch einen demografischen Bias in diesen Daten. Denn vielleicht ruft da nicht derjenige an, das Problem einfach selber lösen kann, der also weiß, Modem aus, Modem an, Stecker rein oder der seinen Router von mir aus auch selber neu konfigurieren kann, sondern vielleicht diejenigen Personen, die technisch nicht ganz so versiert sind wie andere. Das heißt, auch da ist die Verteilung natürlich nicht normal verteilt, sondern hat eine gewisse Skewness, also eine gewisse Schiefe in den Daten drin. Wenn du, und das ist genau richtig, Dennis, wenn du jetzt sagst, alles klar, du benutzt jetzt dieses Trainingsdatenset beispielsweise, um dann Ideenfindung zu betreiben für, wie kann ich den Kunden helfen, was für Probleme haben Kunden, wie soll ich mein Produkt weiterentwickeln? Ja, auf der einen Seite hast du dann einen Bias drin, auf der anderen Seite sind es ja wirklich die Probleme der Kunden. Das heißt, es muss nicht immer verkehrt sein, im Vergleich zu einer relativ generischen, einfach Normalverteilung von Informationen in einem bestimmten Testdatensatz. Das ist richtig. Das ist aber dann wirklich, welche Intention verfolgt wird, mit welchem Modell, da muss man dann eben drauf schauen. Also der Bias muss nicht immer schlecht sein. In diesem Fall hilft er natürlich zu verstehen, wo sind denn wirklich die Probleme und wie verhalten sich den Kunden und wo habe ich denn die Schmerzpunkte.
Dann kommen wir zumindest von meiner Seite aus zur letzten inhaltlichen Frage. Du hast vorhin ja schon mal so ein bisschen angeteasert, dass es in dem Unternehmen, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben, zwei Innovationsvorschläge gab, die von einer KI generiert wurden. Jetzt denken wir noch mal ein bisschen weiter. Was glaubst du, wie realistisch ist das, dass sich KI-Produkte oder Features in Zukunft vollständig selbstständig ausdenkt und diese dann entsprechend auch autonom weiterentwickelt? Ist das realistisch? Ist das vielleicht jetzt schon möglich? Also inwiefern sind wir als Menschen da momentan überhaupt noch gefragt? Und wenn wir noch gefragt sind, was glaubst du, wie lange ist das überhaupt noch der Fall? Und wann wird das komplett autonom funktionieren?
Okay, dann packen wir mal die Glaskugel aus. Und schauen uns das Ganze mal an. Also ich glaube, dass das wirklich das Revolutionärste, was jetzt in dem Moment passiert, ist ja, dass Algorithmen, eben so eine künstliche Intelligenz, Dinge, die uns wichtig sind, in jedem Bereich von unserem Leben besser machen können. In jedem Bereich. Und jetzt ein Bereich, in dem der Mensch sich ja richtigerweise seit vielleicht Tausenden von Jahren oder zumindest Hunderten von Jahren zu Hause fühlt, ist eben Ingenuity, Ideenreichtum. So, wenn du mich jetzt fragst, wie realistisch es ist, ob KI selbstständig ein Produkt oder sich ein Feature ausdenkt und dann autonom weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr es mal ausprobiert habt. Baby AGI beispielsweise, das ist also eine Python-Library, die du laufen lassen kannst, also ein Programm, was du laufen lassen kannst, das sich selbst Aufgaben stellt. Und dann diese Aufgaben wie in einer To-Do-Liste abarbeitet. Also du gibst ihm eine Aufgabe und sagst, entwickle mir eine neue Produktidee für weiß ich nicht, Dropshipping-Produkt und baue die Webseite oder so. Was diese künstliche Intelligenz, die wirklich noch, und deswegen heißt sie Baby AGI, also wirklich Baby Artificial General Intelligence, die verhält sich auch wirklich noch wie ein Baby, man hat ihr eben verschiedene Komponenten gegeben. Das heißt, als allererstes macht sie sich immer einen Plan. Dieser Algorithmus macht sich immer einen Plan. Okay, hier ist die Aufgabe. Ich möchte eben, weiß ich nicht, ein Dropshipping-Produkt vertreiben, brauche eine Webseite dazu. Was brauche ich dafür? Dann kriegst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, macht es sich eben, weiß ich nicht, wie viele Aufgaben und fängt dann an, diese Aufgaben abzuarbeiten. Es hat die Freiheit zu entscheiden, ob es eine weitere KI aufsetzt, um eine Subaufgabe zu lösen. Also passieren dann so Dinge wie beispielsweise, weiß ich nicht, die erste Aufgabe könnte sein, recherchiere mir mögliche Anbieter für dieses Produkt. Und die KI kann sich selbstständig entscheiden, also Baby AGI kann sich selbstständig entscheiden, ob sie das selber tut oder ob sie eine weitere Instanz Baby AGI instanziert, also eine weitere künstliche Intelligenz aufsetzt mit genau dieser Aufgabe, die sich wiederum dann quasi rekursiv eben mit einer Aufgabenliste macht. Wie recherchiere ich das genau? Geh zu Google, mach das, mach eine Liste, mach eine Textdatei und melde die Ergebnisse wieder zurück an quasi die Mutter-KI oder ob sie es, wie gesagt, eben selber macht. Und dann ja, spawnen da letztlich unterschiedliche künstliche Intelligenzen aus, schwärmen quasi aus, kommen wieder zurück, bieten das Ergebnis, bis dann am Ende des Tages das Ergebnis steht. Die Werkzeuge, die so eine künstliche Intelligenz zur Verfügung gestellt werden, die werden immer größer. Sie kann programmieren. Es gibt ja heute schon die Möglichkeit, beispielsweise über GitHub mit GitHub-KI-Implementierung relativ viel machen. Das Ding kann sich selber Code schreiben, es kann auch schon Webseiten schreiben und so weiter. Das heißt, wenn wir auf dieser ganz kleinen Ebene unterwegs sind, dann geht das heute schon. Wenn wir aber wenn wir wirklich echte Innovationen sprechen, also wenn wir sprechen, Dinge zu erschaffen, die vorher nicht da waren. Weil darum geht es ja bei Innovation. Es geht, klar, Dinge verbessern und so weiter, aber es gilt ja wirklich darum, also Zeroth Principle, Dinge, die noch nicht da sind, in die Welt zu bringen und dadurch echte Innovation zu schaffen. Das ist echte Innovation. Ich denke, da sind wir noch ein Stück weit entfernt, aus unterschiedlichen Gründen, aber wenn wir ehrlich sind, wir Menschen machen ja oft auch keine Zero-Principle-Innovation. Wir verbessern auch Dinge. Und das heißt, guck, je nachdem, wo die Ambition ist. Also heute noch nicht auf einer kleinen Skala, wie dieses Beispiel mit Baby-AGI, mit irgendwelchen Webseiten programmieren. Ja, klar. Aber was morgen kommt, sind eben solche Dinge. Meta-lernende Systeme, also KI-Systeme, die lernen, wie man lernt. Dann autonome Systeme, die einfach 24/7 arbeiten. Vielleicht sogar dezentrale Systeme, dass man nicht immer nur von Amazon Web Services abhängig ist. Nein, da gibt es ja auch andere Lösungen, die man da gehen kann. Aber wer am Ende dieses Produkt baut, also vielleicht wirklich physisch baut, das wird sicherlich nicht immer nur der Roboter sein. Man muss sich aber halt die Frage stellen, wo hört dann die Responsibility, also was machen wir da noch im Innovationsprozess? Vielleicht sind wir dann gar nicht mehr der Problem Solver, sondern sind eigentlich dafür zuständig, die Probleme zu finden und dann hinten raus auch wieder umzusetzen. Aber der Teil in der Mitte, wie die Probleme gelöst werden können und auf eine kreative Art und Weise, vielleicht kriegen wir hier eben eine neue Unterstützung.
Ja, ja, sehr spannend, was da alles noch so kommt. Ich bin auch gespannt, ja, wie die Implementation bei verschiedenen Firmen in den kommenden Jahren aussieht im Innovationsprozess. Mal gucken, wie das bei uns weitergeht und auch bei unserer Mutter der Commerzbank. Vielleicht können wir da bald auch mal was dazu sagen oder jemanden im Gespräch haben. Aber das trifft sich ganz gut für unsere letzte Frage. Vielen Dank, Chris, schon mal, dass du dabei warst. Wir haben ja schon einen Vorschlag von dir im Podcast gehört, wer mal hier als Gast dabei sein könnte. Aber ja, vielleicht hast du noch einen weiteren Vorschlag für einen Gast oder welches Thema generell würdest du dir denn mal in einem Podcast wie diesen wünschen? Und ich weiß, ihr habt selber einen Podcast. Das heißt, ja, vielleicht kommt damit auch ein Teaser, was bald bei euch kommt.
Also, ihr ladet doch mal jemanden vom BlackRock ein, der an deren KI Aladdin arbeitet. Das würde mich interessieren.
Tja, ist auf der Liste. Ja. Chris, wie gesagt, vielen Dank. Sehr spannend, was wir heute alles besprochen haben. Ich freue mich schon, da in aller Ruhe dann auch nochmal drüber hören zu können. Ja, Sarah, wie geht's dir? Bist du auch ein bisschen überfahren anhand der ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt die letzten 45 Minuten gewonnen haben?
Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Ich war im Mai auf der OMA, einem großen Marketing-Festival, und da war KI auch ein ganz, ganz großes Thema. Und ich hatte damals das Gefühl, ich habe mehrere Vorträge dazu angeschaut, dass es die Art und Weise, wie wir leben, doch grundlegend verändern wird. Ne? Man weiß das immer, und wir setzen uns ja hier bei Neosphere doch auch immer wieder mit dem Thema auseinander. Aber ich glaube, die Tragweite wird einem häufig gar nicht so richtig bewusst. Und ich fand das jetzt heute wieder sehr, sehr interessant zu sehen, was da alles möglich ist und was uns in Zukunft auch erwartet. Für mich persönlich ist das immer eine Mischung aus Freude und Interesse und gleichzeitig aber auch, Chris, das, was wir vorhin besprochen haben, so ein bisschen Angst. Man weiß nicht recht, wie wird das denn eigentlich? Und gleichzeitig finde ich es aber auch total faszinierend. Insofern auch von mir nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen spannenden Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, mich noch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geht es genauso. Und ja, von meiner Seite aus nochmal danke. Und ich habe sonst, glaube ich, nichts mehr, Dennis. Wie sieht es bei dir aus?
Nee, ich weiß nur, dass eine Sache sicher ist, und zwar, dass unsere nächste Podcast-Folge dann in 2 Wochen erscheint. Also hört gerne wieder rein, folgt uns, abonniert uns, damit ihr das direkt Donnerstagmorgen im Podcast-Player habt. Und sonst sage ich vielen Dank, Chris, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke für die Einladung.
Tschüss.